Wie heißt du?
Niklas Börger.
Was ist dein Job?
Ich bin Geschäftsführer der Rhein-Ruhr World University Games 2025.
Was ist der schönste Ort in der Rhein-Ruhr-Region?
Da muss ich nicht lange überlegen, das ist Freitagabend Flutlichtspiel Westfalenstadion.
Dein Lieblingsurlaubsort?
Zuletzt aufgrund immer wachsender Familie Mallorca.
Worauf freust du dich mehr, Eröffnungs- oder Schlussfeier?
Ganz klar Eröffnungsfeier, dann sind ja noch 12 Tage Party vor uns.
Wer ist dein sportliches Vorbild?
Wenn ich eins nennen müsste, wäre das Tennisspieler Patrick Rafter. Ich glaube, Maximum aus seinem Talent gemacht, wenn man das so von außen beurteilen kann. Extremer Publikumsliebling, überall auf der Welt, Familienmensch, sehr guter Typ.
Wie würdest du die Zeit als Student in einem Satz zusammenfassen?
Es war sehr international und sehr sportlich.
In welcher Sportart der World University Games würdest du gerne antreten?
Eigentlich Tennis, weil das ja meine Hauptsportart ist von früher. Aber ich glaube, mit dem neu gebauten Lohrheide-Stadion ist es als Leichtathlet, glaube ich, extrem besonders. Da würde ich nochmal umschulen.
Welche Sportart fehlt und muss unbedingt bei der nächsten Ausgabe der World University Games mit dabei sein?
Wenn man es aus Live-Veranstaltungssicht sieht, dann auf jeden Fall die neuen Olympischen, Breaking, Skateboarding, BMX. Das bringt für die Stimmung immer nochmal einiges.
Thai Curry oder Currywurst?
Na, gerne beides und häufig im Wechsel.
Welche Schlagzeile wünschst du dir am 27. Juli 2025?
Riesensportparty endet nach 12 Tagen mit eindrucksvollem Abschlussevent im Landschaftspark.
Und damit heißen wir dich herzlich willkommen zur 6. Folge bei Deine Ideen, Deine Spiele, der Podcast.
Ja, wir sind zurück aus einer kleinen Sommerpause und es ist wirklich schon etwas her, wo wir uns das letzte Mal gehört waren. Das war, glaube ich, so Ende Juli mit der Folge mit Alain Maso, wo wir mit ihm zusammen sprechen konnten und der auch bei den Olympischen Spielen in Paris am Start war für das Olympic Refugee Team. Und wo wir schon beim Thema sind, Ninja, wie hast du die Olympischen und natürlich auch die Paralympischen Spiele verfolgt? Wie, und das finde ich nämlich so extrem spannend, bleiben dir diese Spiele in Erinnerung?
Ja, ich habe sie tatsächlich, ich bin ja großer Olympia-Fan, wenn man das so sagen kann, habe viel davon verfolgt. Das erste Mal, dass ich geheult habe, war, als Céline Dion bei der Eröffnungsfeier gesungen hat.
Hat meine Frau auch.
Gab es aber auch noch viele weitere Momente. Also ich fand es ein ganz großes Spektakel, sehr emotional und ich fand vor allem spannend, mein Kind ist ja jetzt 7, also der hat das so bewusst auch das erste Mal mitgeguckt und fand es völlig spektakulär und hat dann auch wegen Olympia angefangen, Tischtennis zu spielen. Also das fand ich so ganz spannend, was das so auslösen kann, weil Tischtennis jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz auf meinem Plan war. Er war dann halt so motiviert und fand das mit am geilsten, dass er das gemacht hat. Also ich war wirklich unfassbar beeindruckt. Was war dein Highlight, Felix?
Extrem viele. Ganz kurz, ich war bei den Paralympics zusammen mit meiner Frau. Meine Frau war auch bei den Olympics dort beim Kanu und die hat gesagt, Wahnsinn, was da los ist und wo ich es dann selber live erleben durfte dort vor Ort bei den Paralympics. Ich war beim Schwimmen. Das war Ausnahmezustand. Gänsehaut, ich weiß, wie es ist auf der anderen Seite, aber es war mega cool, mal auf der Seite als Zuschauer zu sitzen und das Ganze einfach mal ja mehr genießen zu können. Und das ist wirklich atemberaubend, was dort, wie soll ich sagen, geleistet wurde, was die dort machen, was für eine Stimmung da in Paris war. Das war einfach Gänsehaut. Und ja, sobald ich daran denke, jetzt hat, läuft es mir irgendwie so ein bisschen eiskalt den Buckel runter oder mir stellt es die Haare auf. Einfach nur, muss man wirklich sagen, von Anfang bis Ende ein wirklich gelungenes Event, ob die Olympics oder die Paralympics. Es war Gänsehaut, finde ich, von Anfang an. Und wie es, dass du auch gerade gesagt hast, meine Jungs, die waren vor dem Fernseher, die haben sich das angeschaut. Ich finde das einfach geil, wenn die so für den Sport begeistert werden, natürlich zwar übers Fernsehen, aber das mitnehmen. Und ich glaube schon, dass das denen irgendwo im Gedächtnis bleibt und auch mit denen was macht.
Meine Lieblingsgeschichte fällt mir jetzt gerade erst ein. Es gab diese bei den Olympischen Spielen die Weitspringerin, eine US-Amerikanerin, die Goldmedaille gewonnen hat und sich dann übelst gefreut hat und zu ihrem Ehemann gelaufen ist. Und dieser Ehemann hat eine Prothese und hat dann beim 400-Meter-Lauf bei den Paralympischen Spielen die Goldmedaille gewonnen. Und das ist einfach ein übelst attraktives Paar. Die waren beide so begeistert. Das waren richtig schöne, tolle Bilder. Auch so diese diese Beziehung mitzubekommen, diese sportlichen Erfolge, wie die sich beide gegenseitig gepusht haben, das war eine meiner Lieblingsgeschichten. Diese Bilder und Momente, die möchte der DOSB, der Deutsche Olympische Sportbund, wieder nach Deutschland holen. Olympia soll in Deutschland stattfinden, entweder 2036 oder 2040. Die Bundesregierung hat sich im Sommer bereits hinter die Pläne gestellt und jetzt ist der DOSB an der Reihe und wird im nächsten Jahr ein Konzept präsentieren, wie und wo Olympia in Deutschland funktionieren kann.
Ja, und bis dahin wollen wir die deutsche Olympia-Bewerbung hier bei uns im Podcast mit begleiten und natürlich auch besprechen. Wir wollen von Menschen aus den Bereichen Sport, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft wissen, warum sind sie für oder gegen olympische oder paralympische Spiele in Deutschland? Natürlich wollen wir auch deine Meinung wissen. Schreib uns daher gerne auf unseren Social Media Plattformen. Ihr findet die Initiative des DOSB bei Instagram, Facebook und TikTok unter deine_Spiele.
Bevor wir dann womöglich in 12 oder 16 Jahren das größte Sportevent der Welt ausrichten, blicken wir aber erst einmal auf das nächste Jahr. Denn 2025 findet hier bei uns in Deutschland eine der größten Multisportveranstaltungen der Welt statt. Und zwar die FISO World University Games, früher Universiade genannt. Dabei handelt es sich sozusagen um die Olympischen Spiele für studentische Spitzensportler. Und die finden nächsten Sommer in der Region Rhein-Ruhr und in Berlin statt. Wie genau werden die Spiele aussehen, welche Sportarten dabei sind und worauf wir uns im nächsten Jahr freuen, das besprechen wir jetzt mit unserem heutigen Gast, dem Geschäftsführer der Rhein-Ruhr 2025 FISO World University Games, Niklas Börger. Herzlich willkommen nochmal ganz offiziell.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Niklas, wir haben gerade ja schon über unsere Eindrücke sozusagen gesprochen, über Ninjas und meine von den Olympischen Spielen und den Paralympischen Spielen, jetzt 24 in Paris. Ich gehe mal wirklich stark davon aus, du bist sehr sportbegeistert natürlich. Was war dein Highlight? Also ich habe es gerade schon mitbekommen, es ist schwierig, da irgendwie eins rauszupicken, weil für mich war das von Anfang bis Ende ein Highlight. Aber wie schaut's bei dir aus?
Ja, ich kann mich da natürlich auch nur anschließen. Also ich glaube, Paris hat nochmal eine ganz, ganz neue Benchmark gesetzt. Das macht es allen weiteren Veranstaltern jetzt nicht unbedingt einfacher. Aber ich glaube, diese Begeisterung, die man da gespürt hat, die kann man jetzt als Veranstalter super mittragen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter super motivieren, an so einer großen Veranstaltung auch mal zumindest im Ansatzweise verantwortlich zu sein. Ich fand es sehr eindrücklich, wie konsequent das Konzept wirklich umgesetzt worden ist in allen Bereichen, wie nah es an den Menschen war. Für mich war besonders nochmal der eine Abend, an dem die Laufstrecke geöffnet wurde, für jedermann, um auf der offiziellen Strecke dann seinen eigenen Lauf zu machen, eine Medaille am Ende zu bekommen. Also mehr Teil der Spiele kann man dann ja, glaube ich, nicht werden, als wenn man dann am Ende wirklich selber auch noch eine Medaille erringen kann, ohne sich sportlich qualifiziert zu haben. Also diese Verbindung war nochmal sehr, sehr gut und ich glaube, darum geht's ja letztendlich auch, Menschen für den Sport zu begeistern.
Du hast gerade gesagt, Paris hat die Latte für andere Veranstalter ziemlich hochgesetzt, die Spiele vor historischen Kulissen mitten in der Stadt bei den Leuten. Werden wir das im kommenden Jahr auch bei der Universiade erleben? Wie viel Paris 2024 steckt denn in den World University Games 2025?
Ja, wie schon gesagt, also ein Vergleich mit Paris ist natürlich nicht ganz einfach, aber wir versuchen unser Bestes und gerade das Zusammenspiel aus bedeutenden Landmarken, das können wir hier in der Region auch sehr gut. Also wir haben andere Landmarken, das ist nicht französisch schick, sondern das ist eher rough und bodenständig. Das sind industriekulturelle Standorte, Zeche Zollverein haben wir ins Konzept nochmal mit dazugenommen. Ich glaube, das, was gerade für die Identität der Region steht, aber gleichzeitig auch sehr imagefördernd ist für den Standort Deutschland, da haben wir einige gute Beispiele. Das machen wir möglichst auch so konsequent, indem wir auch eine Auftaktveranstaltung noch im Stadion machen, um den protokollarischen Ablauf dann auch zu erfüllen. Die Abschlussveranstaltung dann aber als großes Festival im Landschaftspark und eben nicht als Stadionshow. Wenig reden, viel feiern, sehr laut, sehr bunt und das sind Attribute, die, glaube ich, wichtig sind, um viele Zielgruppen anzusprechen, neben der rein fachsportlichen.
Ja, Nina hat es gerade gesagt, nach Olympia ist sozusagen vor den World University Games. Ihr habt ungefähr 8500 Athletinnen und Athleten, die dort mitmachen, aber wie ist es, was macht das Besondere aus an dieser Sportveranstaltung oder Veranstaltung generell? Du hast ja gesagt, es ist ja nicht nur Sport, sondern, wie soll ich sagen, auch Kultur ist da mit dabei. Was ist da das Besondere? Ist es nur das eine oder nur das andere? Wie kannst du uns das so ein bisschen darstellen?
Ja, es ist genau die Kombination aus den drei Bereichen. Es gibt nicht den Sport und dann gibt es ein Rahmenprogramm, sondern es gibt einen fast gleichberechtigten Teil aus Wissenschaft, Kultur und Sportprogramm. Die Sportler sind eben nicht nur die besten Sportlerinnen und Sportler ihres Landes, sondern sind gleichzeitig auch noch, gehören zur akademischen Elite. Sie sind müssen alle eingeschrieben sein, ein Studium absolvieren. Und die FISO spricht von den Future Leadern of the World. Also nicht jeder wird danach IOC-Präsident, aber man kann es eben auch werden danach, wie man am aktuellen Beispiel sieht, Geschäftsführer oder was auch immer. Auf jeden Fall ist es eine ja extreme Verbindung zwischen dualer Karriere, die dort sichtbar wird. Das sind Menschen, die eine hohe Leistungsbereitschaft zeigen, somit auch total wichtig für, glaube auch die nationale Wirtschaft sein können, wenn man nach Fachkräftemangel aktuell geht. Wir laden davon 8.500 dieser High Potentials ein, die wir auch dafür begeistern können, auch auf Dauer hier in der Region zu bleiben. Und das macht es, glaube ich, in der Qualität der Zielgruppe extrem spannend. Und sie sind ja Studierende, das heißt sehr fokussiert auf ihren Sport, aber gleichzeitig auch willig zu feiern und die Region kennenzulernen und was zu erleben. Und das gibt der ganzen Veranstaltung eine besondere Leichtigkeit.
Dann lasst uns doch mal ein bisschen auf die Geschichte der World University Games blicken. Die erste Universiade fand 1959 in Turin statt. 1989 war dann Deutschland das erste und bisher einzige Mal Ausrichter. Diese Geschichte ist ein bisschen kurios, denn eigentlich sollte Sao Paulo Ausrichter sein. Und die mussten die Spiele dann aber wieder zurückgeben. Und Duisburg sprang nur 153 Tage vor dem Beginn der Spiele ein und hostete die Universiade damals. Dorthin, also nach Duisburg, wird das Event dann auch im nächsten Jahr zurückkehren, unter anderem für die Eröffnungsfeier ins Duisburger Fußballstadion. Hast du schon mal mit Leuten gesprochen, die damals 1989 schon die Spiele miterlebt haben? Und wie hat sich die Universiade denn generell entwickelt in den letzten 30 Jahren?
Ja, wir haben tatsächlich mit einigen aus dieser Zeit gesprochen und zwar ausschließlich positive Rückmeldungen bekommen. Also das Funkeln in den Augen ist relativ schnell da, wenn man über 89 spricht. Das müssen ganz herausragende Spiele gewesen sein. Hat, glaube ich, auch nochmal sehr eindrucksvoll gezeigt, welche Organisationskraft in Deutschland steckt, innerhalb von wenigen 100 Tagen solche Spiele dann einmal umzusetzen. Ich glaube, wenn es darum geht, kann Deutschland Großveranstaltungen umsetzen, reicht dieses Beispiel eigentlich als sehr, sehr gutes Exemplar schon fast aus. Ja, es müssen sehr emotionale Spiele gewesen sein. Die Stadt, Sport Deutschland ist da sehr zusammengerückt, um das bestmöglich auf die internationale Bühne zu bringen. Und die Entwicklung der Spiele hat auch gezeigt, dass diese Verbindung aus Studium und Sport immer wichtiger geworden ist. Das heißt, die Sportler wirklich in der ersten Kategorie haben sich viel intensiver mit der dualen Karriere beschäftigt und da ist Studium sehr in den Fokus geraten. Ich glaube, es sind über 60% ja auch der Athletinnen und Athleten bei Olympia eingeschrieben oder irgendwie im akademischen Kontext. Das heißt, die Bedeutung auch dieser Spiele hat international zugenommen, in einigen Ländern deutlich mehr als in anderen. Das ist auch klar, weil der Universitätssport in den USA, in Australien einfach eine andere Bedeutung seit vielen Jahren schon hat, auch anders unterstützt wird durch Wissenschaft und Wirtschaft. Aber wir sind von wenigen 100 bis 1000 Athleten dann in den 60er Jahren jetzt in einigen Jahren über 10.000 Athleten gekommen. Das heißt, die Quantität ist deutlich größer geworden. Auch die sportliche Qualität ist gestiegen. Wir haben ganz viele Medaillengewinner aus Paris, die jetzt auch schon fest zugesagt haben, zu uns zu kommen, 25. Also das wird sportlich hochattraktiv. Das gesamte australische Schwimmteam hat sich angekündigt. Ich weiß gar nicht, wie viele Goldmedaillen allein das schon mal zu uns bringt. Also das zeigt schon, dass diese Spiele gerade in den letzten Jahren nochmal erheblich an Bedeutung zugenommen haben.
Das ist, finde ich, schon krass. Also da ist wirklich nur, wenn du unter 25 bist, sozusagen, ganz kurz für mein Verständnis, darfst du sozusagen da mitmachen, wenn ich das jetzt vorher richtig, also ich habe mich ein bisschen zumindest informiert, und studierst, darfst du bei den World University Games mitmachen. Bin ich da richtig?
Genau, das ist richtig. Also das heißt, im Alter von 17 bis 25 ist man dabei und da ist man in den meisten Sportarten in dem goldenen Sportleralter, das heißt im Zenit seiner Karriere. Also es ist nicht nur so die erste Talentbühne, sondern es sind auch wirklich gestandene Persönlichkeiten dabei, die jetzt im nacholympischen Jahr auch zu uns kommen. Also das wird sicherlich ja sehr attraktiv.
Das ist natürlich für so einen Sportler, glaube ich, schon ist schon eigentlich cool, dass du eigentlich gleich nach Olympia mehr oder weniger nochmal ein Großereignis hast. Also das finde ich ja sensationell. Also da könnt ihr, glaube ich, zu 100% davon profitieren. Also da ja, wie es du schon gesagt hast, wenn da das halbe australische Schwimmteam mit Goldmedaillen anreist, ist das schon gewaltig, definitiv. Schauen wir gleich mal in das Jahr, ins Jahr 25. Welche Austragungsorte sind denn bei den Spielen genau mit dabei? Und ja, welche Sportarten natürlich stehen am Programm und wie bekomme ich Tickets?
Also wir sind in insgesamt 6 Austragungsstandorten, 5 in der Ruhrgebietsregion, haben Berlin noch hinzugenommen, weil wir dort sehr, sehr gute Infrastruktur für 3 Sportarten haben. Wir haben insgesamt 18 Sportarten, 15 Kernsportarten, also auch kernolympische Disziplinen. Das jeweilige Ausrichterland hat dann nochmal die Möglichkeit, 3 individuelle Sportarten hinzuzufügen. Das haben wir jetzt fürs kommende Jahr mit 3x3, Basketball, Beachvolleyball und Rudern gemacht.
Saugeil. Entschuldigung, dass ich reingrätsch, war für mich ein Highlight bei Olympia. Also mehr Action, mehr zack, 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 zack. Also war, finde ich, eine richtig geile Sportart.
Das ist auch unser Ansatz, dass genau dieser Enthusiasmus dann auch entsteht bei uns. Genau das ist das Ziel. Und dann haben wir noch Rudern. Da haben wir einfach natürlich eine langjährige Geschichte mit, ich glaube, jedes zweite Jahr findet eine Welt- oder Europameisterschaft in Duisburg statt. Also ideale Rahmenbedingungen, dann diese Sportart dann da auch umzusetzen. Und wir fokussieren uns auf ein sehr kompaktes Spielfeld mit 90% der Sportarten und Kulturprogrammpunkte zwischen Bochum und Duisburg. Also es wird sehr kurze Wege geben, sehr kompakt und in den anderen Bereichen dann sehr funktionale Standorte, die vor allen Dingen nachhaltig Sinn machen, weil sie dann auch im Ligabetrieb dauerhaft stattfinden.
Ich habe mir mal im Vorfeld die ehemaligen TeilnehmerInnen der World University Games angesehen und da sind ja schon einige Weltklasse-AthletInnen dabei. OlympiasiegerInnen wie Michael Groß, Britta Heidemann, Fabian Hambüchen zum Beispiel oder Basketball-Weltmeister Andi Obst. 2025 wird Margarita Kolossow dabei sein, vor wenigen Wochen in Paris, noch super knapp an einer Medaille in der rhythmischen Sportgymnastik vorbeigeschrammt. Das war noch so ein Moment, wo mir die Tränchen kamen. Welche Bedeutung haben die World University Games denn für die AthletInnen? Wie wichtig sind die auch als Sprungbrett in den Profisport?
Ja, ich glaube, wie gerade schon gesagt, ist die Bedeutung nochmal stark gestiegen. Auch die Relevanz dieser Spiele international ist stark gestiegen in den letzten Jahren. Das ist im Fokus der Delegationsleitung, der internationalen Trainer vor allen Dingen auch. Es ist wirklich eine sehr, sehr gute Chance, international auf höchstem Niveau einen Wettkampf umzusetzen. Also es ist die zweitgrößte Sportveranstaltung der Welt, weil sie so nah kommt wie keine andere den Olympischen Spielen. Und deswegen ist es ein sehr, sehr guter Test. Jetzt mitten in Europa, glaube ich, für einige der großen Sportnationen auch nochmal deutlich einfacher, was Visa-Fragestellungen und so weiter halt angeht. Das heißt, es passt, glaube ich, noch besser in den Zeitplan, Trainings- und Wettkampfzeitplan für einige Athletinnen und Athleten, die jetzt in Paris dabei waren. Nach Olympische Jahr hatte ich schon genannt, hilft uns. Wir haben keine Commonwealth Games zur gleichen Zeit. Also das heißt, wir sind da allein auf weiter Flur 2025, was gut ist, die besten Athletinnen und Athleten zu bekommen. Und wir hören aus den deutschen Verbänden, diese Chance, diese Heimspiele auf jeden Fall nutzen zu wollen. Also hier und da schon mal zu schauen, wer ist ein geeigneter Kandidat und zusehen, dass sie dann auch im Februar auch wirklich eingeschrieben sind und die Startberechtigung dann auch bekommen.
Kannst du das grob sagen, wie viele Deutsche sind da ungefähr am Start oder werden dort am Start sein?
Ja, wir versuchen schon zusammen mit dem ADH eine sehr, sehr schlagkräftige, auch große Delegation an den Start zu bringen, auch im Medaillenspiegel natürlich oben ein Wörtchen mitzuspielen. Und da gehen wir schon von mehreren hundert aus. Ob es vielleicht die 500er-Grenze knacken wird, werden wir sehen. Aber es geht bei der Organisation einmal um die Quantität, aber vor allen Dingen auch um qualitativ sehr, sehr starkes Team zu haben. Und da müssen wir wirklich sagen, ist die Rückmeldung der Fachverbände bisher sehr phänomenal. Gehen die Türen sehr gut auf und da glauben wir schon sehr selbstbewusst, uns auf dem Medaillenspiegel am Ende dann noch zeigen zu können.
Ja, weil ich weiß ja, ich habe es in Paris jetzt erlebt, wenn dann der Franzose der Medaillen, Favorit dort an den Start geht, ist ja nochmal für so ein Land oder für die Fans nochmal was anderes. Und deswegen glaube ich, ist es halt auch für uns in Deutschland extrem wichtig, wenn du da wirklich Top-Athleten oder halt auch potenzielle Medaillengewinner weißt, okay, ich gehe jetzt heute, keine Ahnung, ins Stadion oder zum Rudern und ich weiß, boah, da gewinnen wir heute was oder wir haben zumindest die Möglichkeit, was zu gewinnen, ist es, glaube ich, nochmal was anderes und bist du als Fan nochmal anders mit dabei, als wie wenn es vielleicht schwierig aussieht. Also wäre zumindest ich so. Natürlich würde ich hingehen, weil mich der Sport interessiert, aber wenn du als deutscher Fan den Deutschen wo haben wir Rudern zum Beispiel? In Duisburg?
Duisburg, genau.
Genau. Ja, ist natürlich dann Wahnsinn, wenn du dann dort deinen eigenen so anfeuern kannst und den vielleicht dann doch noch den 1, 2, 3, 4% ins Ziel schreien kannst und der als erstes natürlich über die Ziellinie fährt. Ja, neben dem Sport, wir haben es vorher auch schon gehabt, es geht ja nicht nur um Sport bei den World University Games, sondern natürlich auch um Kultur und Wissenschaft. Wie wird das Programm oder ja, wie schaut das Programm dort aus? Also was steht da an, was ist da geplant?
Also wir sehen diese Veranstaltung vor allen Dingen als großes Festival. Das heißt, das Kulturprogramm ist sehr intensiv und zwar an allen Standorten. Also überall da, wo es Sport gibt, wird es auch ein kulturelles Festivalprogramm geben, sehr niederschwellig. Also für die ganze Familie, man muss Sachen ausprobieren können. Auch trotz Ferien wollen wir akademische Education-Angebote anbieten über Kinderunis, also sehr spielerisch mit diesen Themen in Kontakt kommen. Es wird aber auch eine sehr hochkarätige akademische Konferenz geben, also auch sich sehr auf hohem Niveau inhaltlich auszutauschen zu Themen wie mentaler Gesundheit. Das ist einmal im Sport, im Zuge Post-Olympic Blues und weiteren Themen extrem wichtig, aber es ist auch ein gesellschaftliches Thema. Von daher werden wir auch diese Bühnen dann ab nachmittags öffnen, nachdem der akademische Part dann abgeschlossen ist, dann über Podcast, über verschiedenste Formate dann auch mit der Gesellschaft einfach in Kontakt zu kommen und diese wichtigen Themen dann einem breiten Publikum zu eröffnen und gemeinsam auch darüber zu diskutieren.
Deutschland ist Weltmeister im Ausrichten von Welt- und Europameisterschaften. In keinem anderen Land werden so viele Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und Weltcups in den olympischen Sportarten ausgetragen. Wir veranstalten also immer wieder Groß-Events. 2023 die Special Olympic World Games, in diesem Jahr die Handball- und Fußball-EMs im eigenen Land. 2025 folgen die World University Games. Warum tun wir Deutschen uns so schwer, deiner Meinung nach, wenn es um Olympia geht? Warum gibt es hier bei manchen Leuten mehr Vorbehalte?
Also Olympia ist nun mal das Größte, was es gibt auf der Welt. Das heißt, auch die Menschen, die dort mitreden können, wollen, sind nochmal deutlich mehr. Ich glaube, wenn man sich für eine internationale Meisterschaft zum Beispiel im Volleyball jetzt wieder beworben hat, auch den Zuschlag bekommen hat, dann ist das teilweise auch ein sehr kleiner Kreis, der dort entscheidet, ein fachlich sehr fundierter Kreis. Auch Rudern ist klar, im Zweijahresrhythmus kann das dort stattfinden, weil da gibt es ein Team, die das können, da gibt es die Infrastruktur, die das kann. Bei Multisport ist es halt einfach schlicht multikomplex. Es gibt mehrere tausend Stakeholder, die eingebunden werden müssen, was wichtig und richtig ist. Aber die haben natürlich auch alle eine Meinung, die am besten einfließen sollte. Dann hat man schon mal den ersten Kompromiss vielleicht. Und ein Kompromiss ist dann nicht immer die beste Lösung. Und dann kann sowas relativ schnell auch zerfasern, zerredet werden. Und wie wir das gerade an dem Beispiel 89 gesehen haben, wenn man gezwungen ist, ein Zieldatum zu erreichen, also überhaupt mal zu der Möglichkeit gekommen ist, sich mit aller Konsequenz für ein Ziel aufzumachen, dann haben wir das in Deutschland eigentlich immer gezeigt, dass wir in der Umsetzung extremst stark sind. Aber ich glaube, dieses Commitment, eine richtig gute Entscheidung getroffen zu haben und zu der dann auch zu stehen und so wie in Paris sie dann auch voll umzusetzen, vollumfänglich. Da könntest hier und da manchmal mehr Selbstbewusstsein, glaube ich, brauchen, dass man sich nicht verstecken muss international, sondern dass man das durch diese nationalen, internationalen Meisterschaften sehr gut zeigt und dass man auch bereit ist, einfach die beste Lösung zu nehmen und vielleicht nicht den besten Kompromiss am Ende zu wählen.
Ja, was kann denn dann die deutsche Olympiabewerbung von den World University Games lernen und was können die World University Games zum Erfolg oder wie können sie zum Erfolg einer deutschen Bewerbung ja dazu helfen oder was können sie beitragen vielleicht am besten noch?
Das kann ich natürlich noch besser beantworten, wenn wir kurz nach den Spielen wären und alles erfolgreich gelaufen ist. Ja. Aber ich bin da ganz selbstbewusst, dass das funktioniert. Von daher würde ich mal sagen, was wir versucht haben und bisher auch sehr gut funktioniert, dass wir sehr viel Knowledge Transfer herbeiführen, dadurch, dass wir die European Championships weitestgehend mit dem Leitungsteam hier integriert haben, also alle Learnings aus München übernommen haben, weitestgehend auch die Learnings aus den Special Olympics aus Berlin, dass wir also versuchen, Fehler nicht zweimal zu machen und gute Ideen nicht nur umzulabeln, sondern halt auch als gute Ideen aus den Regionen zu übernehmen und relativ klar zu machen, dass wir diese tollen Programmpunkte wunderbar auch weiterführen können. Das hat ja auch was mit der Legacy zu tun, die über die jeweiligen Spiele hinausgehen. Und Das hat dann, glaube ich, eine gute Tragweite für die Gesellschaft, wenn man dort einfach auch kosteneffizient diese Sachen nicht bei Null starten lässt, sondern sehr auf sehr solidem Niveau übernehmen kann. Da sind wir auch sehr dankbar für, dass Berlin und München da so offen waren und uns nicht nur in so ein bisschen in ihre Bücher, sondern auch in ihre Ideenwelt haben eintauchen lassen. Das hat uns sehr nach vorne gebracht, auch sehr viel Zeit und auch Budget letztendlich gewonnen. Und wir haben ja ein Regionskonzept mit 6 Städten, was in der Zusammenarbeit der Städte sehr, sehr gut funktioniert. Und ich glaube, auch das ist ja in der Diskussion, inwieweit man das regionsweit machen kann oder wie spezifisch muss es sein. Und ich glaube, da geben wir gerade ein ganz gutes Beispiel, dass es über Stadt- und Bundeslandgrenzen hinaus sehr gut funktionieren kann. Und ja, wenn das am Ende sich auch so in die Realität umsetzt, dann möchten wir gerne auch für dieses Beispiel stehen, dass das Deutschland gemeinsam sehr, sehr gut organisieren kann mit den jeweiligen Stärken, die eingebracht werden aus den jeweiligen Bereichen.
Man muss ja das Rad nicht jedes Mal neu erfinden.
Ja, genau.
Ja, das ist, also das kommt mir zumindest manchmal so vor, dass da jeder irgendwie denkt, ach, das muss ich jetzt nochmal anders machen, aber am Ende macht er genau das Gleiche, hat einfach nur extrem viel Geld dafür ausgegeben.
Niklas, ich gehe mal davon aus, du wünschst dir Olympische und Paralympische Spiele in Deutschland. Warum und was kann Olympia in Deutschland bewirken?
Also ich wünsche mir natürlich Olympische Spiele in Deutschland, das ist vollkommen klar. Ich glaube, dass der Weg Olympische Spiele in Paris, in LA, also in solchen sportbegeisterten Städten und Ländern auszutragen, genau der richtige ist. Und Deutschland gehört absolut dazu. Und deswegen wünsche ich mir das deutlich mehr, als wenn es wieder weit weg nach Asien oder nach Katar gehen würde. Ich glaube, die Stimmung ist dann doch nochmal eine besondere. Das hat man jetzt in Paris gesehen und dafür sind wir ja auch bekannt, dass wir das können und erreichen können. Und ja, wie gerade schon gesagt, ich glaube, ein klares Zieldatum, an dem in vielen Bereichen der Mobilität, der Nachhaltigkeit auch einfach Dinge dann passieren müssen, hilft, um ja, Allianzen zu bilden und dann auch wirklich Großes zu erreichen. Wir haben ja durchaus Herausforderungen in einigen Bereichen und so eine große Veranstaltung mit einem klaren Zieldatum kann absolut helfen, sich nicht dahinter zu verstecken, sondern gemeinsam darauf hinzuarbeiten, um Großes zu erreichen. Da kann das gerade auch, falls es in der Region hier stattfinden sollte, da haben wir sicherlich für den einen oder anderen Pendler eine gute Lösung nach den Spielen, dann deutlich kürzere Wege zu haben, deutlich bessere Verbindungen herzustellen. Also da gibt es gute Möglichkeiten, durch die Spiele einiges zu erreichen.
Ja, mit den Spielen in Asien, da kann ich, ja, kenne ich mich aus, wie das dort ist. ja, wenn du ja einen persönlichen Wunsch hättest, also falls wir die Olympischen und Paralympischen Spiele nach Deutschland bekommen, hättest du eine bestimmte Idee, die du gerne umgesetzt haben würdest? Also gibt's da was, wo du sagst, boah, es muss alles auf einen Ort stattfinden oder nein, wir machen das so, wie es am besten ist für alle. Hättest du irgendwas ganz was Besonderes? Würde dir da was einfallen?
Ja, ich glaube, ich hätte nichts Besonderes, ist auch schwer, also klar, NRW, da schlägt mein Herz ein bisschen höher natürlich, aber ich kann mir das grundsätzlich natürlich an vielen Orten vorstellen, wie wir gerade auch schon gesagt haben, also wir schaffen das in verschiedensten Konstellationen im jährlichen Rhythmus, von daher habe ich da überhaupt gar keine Bange, wo es stattfinden kann, das wird gut funktionieren. Ich glaube, was uns sehr, sehr gut tun würde, dass wir gerade die Attribute eines erfolgreichen Sportlers deutlich mehr in die Gesellschaft verankern können, Leistungsbereitschaft für ein Ziel hinzuarbeiten und ja gerade dieses positive Gut in die Gesellschaft zu tragen. Ich glaube, das wird enorm helfen. Es hat natürlich auch, das geht immer ein bisschen unter, eine erhebliche gesellschaftliche Bedeutung, wenn man sich überhaupt mal aufmacht auf so eine Bewerbung, was dort dann letztendlich auch für Gelder in den Breitensport fließen und welche grundsätzliche Bedeutung, weil der Fokus einfach auf den Sport dann mehr liegt als sonst. Dann welche Mitnahmeeffekte es einfach gibt für die Gesellschaft, das ist, glaube ich, riesengroß. Das muss man nur gut kommunizieren. Ich glaube, dass da noch deutlich Spielraum ist, dass wirklich auch jeder versteht, welche Mehrwerte da für jeden Einzelnen drinstecken. Und ja, dann ein bisschen Mentalität eines Leistungssportlers kann uns allen nur gut tun.
Ich glaube, es ist nicht übertrieben, wenn wir sagen, du organisierst seit deiner Jugend Sportevents, angefangen 2003 mit einem Tennisturnier in Münster, das es übrigens bis heute gibt. Dann warst du für die Umsetzung der Ruhr Games verantwortlich. Was hast du in all dieser Zeit gelernt? Worauf kommt es an bei einer erfolgreichen Planung und Umsetzung einer Sportveranstaltung?
Ich glaube, dass man seine Kernzielgruppe und sein Kommunikationsziel sehr klar im Fokus haben muss. Das heißt, die Grundlagen jetzt bei einer Sportveranstaltung müssen erstmal für die Athletinnen und Athleten gegeben sein. Und wenn man das erreicht hat, dann geht es darum, mit ganz viel Liebe zum Detail es zu einem möglichst einmaligen Veranstaltung zu machen. Ich glaube, das ist die Grunddefinition eines Events. Es muss eine gewisse Einmaligkeit haben. Es muss den Menschen lange im Gedächtnis bleiben. Und das erreicht man nicht mit Standard, nicht mit einem Standardessen, nicht mit einem Standard-Ticketing-Konzept, nicht mit einem Standard-Rahmenprogramm, sondern es muss dann auf die jeweilige Veranstaltung, auf die Zielgruppe sehr, sehr zugeschnitten sein, auch mal überraschen. Und dafür brauchst du nicht immer riesen Budgets, sondern da brauchst du ein bisschen Kreativität und wie gesagt, dieses Liebe zum Detail, dass man, so wie wir es bei den Ruhrgames gemacht haben, gesagt, das ist die erste wirklich internationale Bühne für 14-, 15-, 16-Jährige. Da sind auch meistens noch die Eltern dabei und wir wollen bei jeder Siegerehrung, dass dort Tränen fließen, weil sie einfach vor Rührung, vor Begeisterung dann ihre Kids dort sehen, die das erste Mal einen großen Titel erreicht haben. Deswegen haben wir sehr, sehr viel Zeit und Energie da reingesteckt, ein Walk-on-Court fürs Finale zu machen, diese Siegerehrung zu inszenieren. Da muss es Pyro und Konfetti geben, da muss es große Bilder geben. Weil das dann letztendlich auch die Momente für Athletinnen sind, zu sagen, ich mache den Wahnsinn dann auch die nächsten Jahre weiter, weil es ja auch nicht unbedingt einfacher wird. Und ich glaube, solche Momente, an die man sich dann lange erinnert, die helfen dann, eine lange, erfolgreiche Sportlerkarriere dann auch weiterzuführen.
Also wir haben es ja schon gehört, wenn ich dabei bin, sind Tränen auf jeden Fall garantiert.
Ja, also wenn ich das jetzt ja alles so ein bisschen zusammenfasse, du hast im Moment wahrscheinlich einen sehr spannenden Arbeitsalltag, könnte ich mir vorstellen, oder kann man überhaupt noch von einem normalen Arbeitsalltag bei dir sprechen?
Ja, soweit man das im Eventmanagement grundsätzlich kann, das ist ja immer ein bisschen besonders, aber wir können schon sagen, dass bei uns jetzt wenige Monate vor der Veranstaltung absolut Crunch-Time ist. Also wir haben gut zu tun, das ist aber auch eine ungeheure Dynamik, die dort entsteht, was total positiv ist. Wir haben viele interne Besprechungen, die Konzeptphase ist abgeschlossen, das heißt, es geht darum, täglich ganz viele Entscheidungen zu treffen, damit der nächste Schritt organisiert werden kann. Aber vor allen Dingen dann jetzt auch nach außen zu treten. Die Olympischen Spiele sind vorbei, jetzt wollen wir den Fokus auf uns legen und jetzt müssen wir die Gesellschaft davon begeistern, dass so etwas vor die Haustür kommt. Und deswegen stehen jetzt vor allen Dingen Termine wie diese an, um ganz viel Reichweite zu erzeugen, natürlich auch Gremienarbeit zu betreiben. Also das ist sehr, sehr vielfältig, aber auch sehr, sehr spannend.
Du hast das Thema Nachhaltigkeit vorhin ja schon kurz angerissen. Das ist etwas, was immer wichtiger wird. Welche Maßnahmen wird es denn bei den World University Games geben?
Also wir versuchen bei den Maßnahmen, die wir umsetzen, Maßnahmen mit einer großen Hebelwirkung zu erzeugen. Also natürlich, jede kleine Maßnahme ist gut und wichtig, aber im Idealfall soll sie auch einen entsprechenden Effekt haben. Das heißt, wir wollen überall da, wo man Sport sehen kann, Sport zum Ausprobieren organisieren. Das heißt, ein Physio-Sports-Diploma, also Hintergrund, dass sich alle bewegen sollen. Das muss inklusiv sein. Wir haben zum ersten Mal in der Geschichte eine Parasportart mit dabei. Das wird jetzt in den nächsten Jahren fortgeführt. Das haben wir festgesetzt, auch die grundsätzlichen Strukturen international bei den Physio Games dafür geschaffen. Das war uns extrem wichtig. Das zieht sich dann aber auch für die Besuchenden fort, dass wir weitestgehend barrierearm unsere Venues umsetzen können, damit alle daran teilnehmen können. Unser Motto ist, alle spielen mit. Dann müssen wir natürlich auch diesem Anspruch gerecht werden, dass auch wirklich alle mitspielen können. Wir haben ein Tandem-Volunteering-Programm. Wir werden aber auch vor allen Dingen bei der Nutzung der Sportstätten in der Grundauswahl und jetzt auch mit dem Wechsel nochmal Richtung Berlin sind wir nochmal der Nachhaltigkeit deutlich näher gekommen, indem wir eben nicht ein Pool in eine Messehalle bauen und bis ins Endliche hochheizen, sondern das dort machen, wo der Pool schon ist und wo wir somit Geld und Ressourcen sparen. Und wir werden ein sehr umfangreiches Awareness-Konzept haben, Awareness-Teams in den jeweiligen Standorten, die unterwegs sind. Das gehört für eine 2025-Veranstaltung dazu, aus unserer Sicht. Aber es ist trotzdem nicht selbstverständlich, dass man das in dem Umfang macht. Und für uns hat das eine erhebliche Bedeutung. Und deswegen auch budgetär wie personaltechnisch ist das ein großer Bereich bei uns.
Jetzt hast du schon ein bisschen die nächste Frage vorweggenommen, aber ist nicht schlimm, weil gerade Olympia wird natürlich immer viel diskutiert über Kosten. Ganz klar, bin ich auch gehe ich da voll mit. Das ist bis jetzt immer Wahnsinn gewesen, was da natürlich immer ausgegeben wurde, immer neu und nichts wie soll ich sagen, wieder genutzt, was vielleicht schon irgendwo vorhanden ist. Ihr macht es so, in Paris war es jetzt auch schon zum größten Teil einfach so, dass das, wie soll ich sagen, so umgesetzt wurde. Ihr geht jetzt nach Berlin. Das war natürlich mit Sicherheit ein großer Punkt, die Kosten dort einfach zu reduzieren. Aber kannst du es grob abschätzen, auf was belaufen sich denn oder auf was werden sich denn die Kosten der World University Games belaufen? Kann man das so ungefähr? Oh, ja, ja. Es wird genickt. Also ich glaube schon, dass du es sehr, sehr gut im Überblick hast, weil am Ende braucht man einen Kostenplan. Das weiß ich selber. Einfach immer ins Blaue zu planen, das funktioniert nicht. Aber wo liegen wir denn da ungefähr?
Ja, also man könnte am Ende immer noch mehr Zeit und mehr Geld zur Verfügung gestellt bekommen haben, aber letztendlich arbeiten wir mit dem, was wir an Rahmenbedingungen haben und können das auch sehr gut. Wir haben einen Rahmen von 157 Millionen, das ist viel Geld. Ich glaube, das muss man bei Sportveranstaltungen auch immer sehr ehrlich dazu sagen. Das kostet einfach Geld, weil es auch aufwendig ist. Da steckt nicht nur die Sportflächen dahinter, sondern wir haben auch natürlich den Anspruch, 100% Sicherheit herzustellen oder zumindest soweit wir das verantworten müssen und können. Das heißt, auch die Rahmenbedingungen sind entsprechend gegeben, dass wir das hochprofessionell und für alle sicher umsetzen können. Das ist weitestgehend eben nicht der protokollarische Teil, den wir pflichtmäßig erfüllen, sondern das sind schlicht die Dinge, die das Geld nun mal kosten. Und das sieht ja auch jeder, wenn er einkauft. Das ist, das wird nicht günstiger, sondern es wird teurer und das betrifft uns auch. Die Sicherheitsinfrastruktur, Stromkosten, die wir haben, die das kostet alles Geld. Und wir sind in diesem Rahmen, glaube ich, gut aufgestellt. Haben jetzt durch verschiedenste Veränderungen nochmal Kosteneffizienz herbeiführen können. Ich glaube, das ist man dann auch, wenn man hinterher die Bewertung vornimmt, dann auch der Gesellschaft schuldig, wenn man mit Steuergeldern umgeht, dass man klare Antworten darauf hat, warum man das Geld gebraucht hat und wie man es einsetzt. Und wir können das sehr, sehr gut sagen, dass es eben nicht protokollarisch ist, keine Neubauten sind, sondern es sind notwendige Maßnahmen, die wir zur Erreichung der Ziele und der Aufgaben für die Athletinnen, Athleten, Zuschauerinnen und Zuschauer haben. Und natürlich ist auch ein internationaler, nationaler Act nicht ganz unwichtig, dass es auch eine entsprechende Strahlkraft hat. Das zeigt sich dann aber auch in den Revenues wieder, weil die Menschen dann ja auch hier konsumieren, die werden dann hier in den Hotels untergebracht. Das heißt, die lassen ja auch wiederum mindestens die Summe, die wir als Budget haben, dann ja auch in der Region. Also das heißt, der Effekt ist bei diesen großen Veranstaltungen natürlich auch erheblich und wir gehen davon aus, dass wir mindestens das Geld für die Region dann ja auch wieder einspielen im Nachgang.
Ja, du hast es gerade schon gesagt, ne? Also auf der anderen Seite können solche Veranstaltungen eben auch Motor sein für die Wirtschaft, Tourismus, Imagegewinn. Da wäre meine Frage jetzt gewesen, ob man da schon was für die World University Games prognostizieren kann. Du sagst, man wird mindestens diese Summe auch mit einspielen. Was für andere Effekte können da vielleicht noch dabei sein?
Also wir werden das ja auch über verschiedene Hochschulkooperationen begleiten lassen, wie dann tatsächlich am Ende die Zahlen sind. Und das kann man bei der Hotellerie, Gastronomie ja einfacher machen als bei Faktoren wie Imagegewinn. Aber auch das ist erheblich. Wir wissen jetzt schon, wie viel Reichweiten wir erzeugen können über das Broadcast. Und das wird für die Region schon auch aus touristischer Sicht ein erheblicher Imagegewinn sein, den man dann auch beziffern kann am Ende. Investitionen, die getätigt werden, die den Verein zugutekommen, also das, da kommen wir auf eine solide Summe am Ende, die dann, ich sag mal, die Investition dann auch in ein gutes Gleichgewicht am Ende bringt.
Glaube ich auch. Also dieses Thema Nachhaltigkeit, du hast gerade gesagt, Vereine, die natürlich extrem, glaube ich, von solchen Sportveranstaltungen am Ende immer profitieren. Ob die Sportstätte wieder irgendwie, hergerichtet ist verkehrt, aber einfach auf den neuesten Stand wieder gebracht wird, glaube ich, das ist extrem wichtig. Das kenne ich bei mir so, wenn wir Weltmeisterschaft bei uns auf irgendeiner Bahn haben, wird immer geschaut, dass man irgendwie was Neues machen kann. Das hilft den Jungen, den Nachwuchs, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Aber ich habe es jetzt in Paris erlebt und da war ich mega begeistert. Volunteers. Also egal, wo wir unterwegs waren, wenn wir irgendeine Frage gehabt haben, es ist immer irgendwer da gestanden. Ah, kann ich Ihnen helfen? Auf Englisch sowieso immer, auf Französisch zum Teil auch in Deutsch. Da waren wir, wie soll ich sagen, meine Frau und ich mega begeistert, dass du eigentlich immer, okay, U-Bahn dahin, U-Bahn dahin, dir wurde immer geholfen. Wie schaut's bei euch aus? Ohne Volunteers ist eh klar, funktioniert gar nichts. Wie ist da der Stand? Gibt's? Habt ihr genügend Freiwillige? Braucht ihr noch welche? Und was wird am Ende, weil es, glaube ich, schon auch immer interessant oder spannend, für die Volunteers geboten? Wie schaut es da aus bei euch?
Ja, wie du sagst, Volunteers sind elementar. Sie sind das Gesicht der Veranstaltung. Sie tragen so eine Veranstaltung und auch die Stimmung einer solchen Veranstaltung. Also wie gut fühlt man sich aufgehoben? Und das war in Paris tatsächlich phänomenal. Das wollen wir ähnlich gestalten. Wir haben schon eine sehr solide Anzahl von knapp 9.000 Volunteers, die sich registriert haben. Wir planen am Ende mit 12.000 Volunteers im Einsatz. Natürlich sind für uns gerade auch Studierende total wichtig. Wir können dort über Anrechnung von Studienleistungen natürlich nochmal Mehrwerte schaffen. Das ist sehr individuelle Arbeit, natürlich mit den einzelnen Unis, mit den einzelnen Professoren. Das kann nicht übergeordnet stattfinden. Aber das ist uns sehr, sehr wichtig, dass diese ehrenamtlichen Strukturen so weit gestärkt werden, dass sie eine würdige Plattform dort bekommen, also nicht nur das Shirt, sondern entsprechend auch eine große Party am Ende, ein großes Paket, was sie mitnehmen. Und wie gesagt, wenn es uns dann noch gelingt, in den einzelnen Zielgruppen Anrechnung von Studienleistungen dann noch mehr mit in den Rucksack zu geben, dann tun wir das sehr intensiv, sind mit der Stiftung für Ehrenamt auch im Austausch, bieten insgesamt 26 oder über 26 Tätigkeitsbereiche ein, so dass man dann auch sich individuell sein Paket ganz gut zusammenstellen kann, was einen dann auch am meisten interessiert. Und dann sind es natürlich die klassischen Dinge wie Versicherungsschutz, den wir haben, das Zertifikat am Ende, die Weitervermittlung, wenn gewünscht, dann auch zu anderen Großveranstaltungen, wo wir die Kontakte haben. Wir werden jetzt einige Volunteers auch nach Turin schicken, die dort auch im Wintersport ihre Erfahrungen machen und sich auch nochmal international austauschen können. Auch diese internationale Gemeinschaft, ähnlich wie bei Sportlerinnen und Sportlern, ist auch bei den Volunteers stark ausgeprägt. Die wollen wir auch gerne fördern. Und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir eine große Zahl erreichen. Aber man kann sich auch jetzt noch registrieren, anmelden und Teil unserer Veranstaltung werden.
In Paris war es ja sogar so, dass die Outfits für die Volunteers so beliebt waren, dass die danach bei eBay zu Rentenpreisen verkauft wurden. Ich war auch kurz davor, mir so ein Buckethead zu besorgen.
Ich habe mir ein T-Shirt mitgenommen. Ich bin ganz ehrlich.
Ja, sehr gut. Das ist schlau. Sehr schön. Unsere Folge neigt sich langsam dem Ende entgegen. Ich habe noch eine letzte Frage. Jetzt sind es noch ein bisschen mehr als 250 Tage bis zum Beginn der Spiele. Ihr hattet vor kurzem eine Pressekonferenz, die mir sehr gut gefallen hat. Die hat nämlich nicht in so einem nüchternen PK-Raum stattgefunden, sondern in einem typischen Bütchen in Essen. Das hat, finde ich, nochmal schön gezeigt. Ihr möchtet, dass die Spiele zu den Menschen kommen. Du hast es auch in dieser Folge mehrmals betont. Was ist in den nächsten Wochen und Monaten geplant, um die Menschen in der Rhein-Ruhr-Region und in ganz Deutschland für die Spiele zu begeistern?
Ja, also wir haben da tatsächlich eine erhebliche Herausforderung, dass wirklich jeder am Ende weiß, dass diese Veranstaltung stattfindet. Die Marke ist einfach in Deutschland noch nicht so bekannt und da geht es jetzt für uns extrem darum, dass wir die tollen Angebote, die wir haben mit dem Start iLiver-Konzert im Stadion in Duisburg, mit dem hochkarätigen Sport, dass das zu den Menschen getragen wird. Wir haben ein sehr niederschwelliges Ticketkonzept, was, glaube ich, hilft, dass Familien ihren Sommerurlaub nicht in der ersten und zweiten Sommerferienwoche buchen, sondern erst in der dritten, vierten vielleicht. Die ersten zwei Wochen kriegen sie das 5-Sterne-Pauschalangebot dann bei uns auf kurzem Wege. Und auch da werden wir weiter kreative Wege finden. Auch da im Hinblick auf das Budget werden wir nicht der Größenordnung zweitgrößte Sportveranstaltung der Welt überall auf kommerziellen Flächen sichtbar sein. Dazu haben wir einfach die finanzielle Kraft nicht und sind mit unseren Städten im extrem guten Austausch, dass wir auch alternative Flächen, alternative Kommunikationswege nutzen können und sind mit verschiedenen Medienkooperationen im Austausch, werden auch über die Öffentlich-Rechtlichen dann ausgestrahlt und Begleitung erfahren. Aber das ist jetzt die klare Herausforderung. Organisatorisch sind wir, glaube ich, gut aufgestellt, aber in der Kommunikation stehen jetzt die Herausforderungen in den kommenden Monaten an, wirklich die Reichweite zu erzeugen.
Wow, hört sich mega, mega spannend an. Also noch einiges vor euch, vor dir sozusagen, aber natürlich auch vor deinem ganzen Team, glaube ich, ist noch einiges zu tun. Aber ich bin mega zuversichtlich, dass das, glaube ich, eine hammergeile Veranstaltung wird. Bin gespannt und lass mich da gerne überraschen. Ja, und somit sind wir schon am Ende unserer sechsten Folge. Und zum Abschluss, Niklas, ist es bei uns wirklich immer so, du darfst dir einen Song auf unsere Playlist packen. Den findet ihr übrigens unter dem Namen Dein Song, Deine Spiele auf Spotify. Und damit, ja, wir haben vorher überlegt, wir wollen ja die Auswahl für dich ein bisschen leichter machen. Wäre es schön, wenn du dir einen Song aus deiner Zeit als Student oder ja als junger Erwachsener sozusagen auf die Playlist packst. Hättest du da einen für uns?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Ich habe in den Nullerjahren studiert. Das ist musikalisch nicht unbedingt die beste Zeit, war eher schwierig.
Ging mir genau
so. Ist aber, glaube ich, bei uns auf unserer Playlist schon vollkommen egal, weil da ist es schon sehr wild.
Ja, dann vielleicht, ich habe mit meinem College-Tennis-Team damals im Madison Square Garden Eminem sehen können. Von daher Eminem Without Me.
Cool. Dann, Ninja, was packst du heute drauf?
Ja, ich hatte die gleiche Herausforderung und habe dann aber einfach an die Partys gedacht, die wir damals gefeiert haben. Und da liefen natürlich immer die Ärzte, deswegen nehme ich Junge. Das kam in der Zeit raus, als ich studiert habe, von den Ärzten mit auf die Playlist. Und du, Felix?
Ja, ich bin ganz ehrlich, ich habe noch nie studiert. Ich habe nur eine ganz banale Ausbildung gemacht bei der Bundespolizei.
Du hast gesagt, auch als junger Erwachsener, man muss nicht studiert haben.
Junger Erwachsener, okay, wann ist man jung und erwachsen? Jetzt können wir uns drüber streiten, aber ich pack drauf von Green Day American Idiot. So.
Ja, auch sehr gut.
So schaut's aus.
Sehr schön. Das war die 6. Folge von Deine Ideen, Deine Spiele, der Podcast mit Niklas Börger, dem Geschäftsführer der Rhein-Ruhr 2025 FISO World University Games und euren Hosts Felix Loch und mir, Ninja Lagrande.
Ja, schön, dass ihr heute reingehört habt. Danke, Niklas, dass du heute hier bei uns warst. In 4 Wochen gibt's dann die nächste Folge. Dann blicken wir nochmals, da freue ich mich schon drauf, zurück auf die Spiele in Paris 2024. Also, ich freue mich, macht's es gut und bis dann. Ciao.
Tschüss.